die Seele der Urkirche ist die Agape. Das, was wir christliche Liebe nennen. Und die Griechen, die unterschieden drei Formen der Liebe. Nicht? Zu einem hatten sie den sogenannten Eros, das man heute sehr sexuell versteht, nicht? Oder wird darauf reduziert. Die Griechen hatten eine viel breitere Vision von, was Eros war. Zum Beispiel Platon war es einfach das Streben nach dem, alles, was wahr ist, was gut ist, was schön ist, nicht dieses Verlangen, dieses Verlangen der Liebe. Und dann hatten sie aber auch die sogenannte Philia, das ist einfach die Freundschaftsliebe, nicht? Die Liebe, die existiert zwischen Freunden. Und dann hatten sie aber auch noch die Agape, und die Agape war diese hingebende, sich schenkende Liebe, nicht dieses sich verausgabende Liebe für den anderen, vorbehaltslose Liebe, ohne sich selbst zu suchen, nicht ein Verlangen nach etwas, was du mir gibst, sondern es ist einfach, ich möchte mich dir schenken. Und es ist interessant, dass wenn die Evangelisten versuchen zu übersetzen auf Griechisch, weil sie auf Griechisch geschrieben haben, das Wort, was Jesus benutzt, wenn er uns das Liebesgebot gibt, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, dass sie das Wort Agape einsetzen. Das heißt, wenn wir von christlicher Liebe sprechen, sprechen wir von dieser Agape, hingebende Liebe. Und es ist gerade diese Agape-Liebe, die den Christen durch die Taufe übereignet wird. Nicht? Es ist gerade diese Agape-Liebe, die wir glauben, die uns zuteil wird in der Taufe. Und diese Liebe ist eigentlich letztendlich auch das Wesen Gottes selbst, nicht? Weil er ist die Liebe. Und diese göttliche Liebe, dieses Wesenhafte der Liebe, der göttlichen Liebe, sowie die Fähigkeit, Kraft auch dieser Liebe zu lieben, wird uns eben in der Taufe zuteil, wird uns übereignet. Und das ist, was uns neues Leben schenkt. Es ist das ewige Leben, an dem wir aber jetzt schon teilhaben dürfen. Und es ist zugleich das, durch wir unsere definitive Identität geschenkt bekommen. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Wir dürfen Anteil haben an dieses Getauftsein Jesus im Jordanfluss, wo die Himmel sich eröffnen und er diese Worte hören darf. Und jetzt ist es die Osterzeit, und in den kommenden Wochen bis zu Pfingsten, inklusive Pfingsten, wollen wir hier in der Gemeinde darüber mit euch nachdenken, gemeinsam darüber nachdenken, was ist diese Agape? Weil wenn das Wesen von uns ist als Christen, dann ist es ein wichtiges Thema, oder? Also dann sollte man eigentlich verstehen, worüber reden wir da überhaupt? Und was sind so verschiedene Charakteristiken dieser Agape-Liebe? Und was hieß das und wie zeigte sich das in der Urkirche? Wie zeigte sich diese Kraft des Heiligen Geistes, diese personifizierte Agape-Liebe in der Urkirche? Und was könnte das für uns als Christengemeinde, als Kirche heute bedeuten? Für mich und für dich. Und heute würde ich gerne mit euch über ein erstes Merkmal dieser Agape nachdenken. Und zwar, es geht um eine Herzenshaltung, die wir vielleicht einfach das Wort Bereitschaft geben könnten. Das ist genau die Urgebärde von Jesus Christus selbst, nicht die wie in seinen Jüngern sofort auch nach dem Pfingstfest sichtbar wird, nicht wie sie von dieser Agape-Liebe, die Bereitschaft ist, erfüllt sind. Vor kurzem las ich einen Satz, der folgendermaßen geht. Offenbarung kommt nicht von außen, sie steckt im Menschen drin. Sich selbst finden, indem man Gott findet, und Gott finden, indem man sich selbst findet, das ist der Entfaltungsgedanke der Religion. Im eigenen Herzen erschließen sich die Brunnen der Tiefe. Es ist alles ein Wachstum von innen heraus, das der Vollendung zustrebt. Und dieses Zitat findet sich in einem Buch oder ein Schriftstück von den Alfred Delp, das war ein Jesuit, der von den Nazis geköpft worden ist am 2. Februar 1945 in Berlin. Und er stellt dieses Zitat vor den Christen oder möchte über diesen Gedanken reden, aber nicht, weil er diesen Satz so toll findet, sondern eher das Gegenteil. Das Zitat entstammt nämlich von der Nazi-geprägten Monatsheft Deutscher Glaube. Und Delp wollte aufweisen, dass Christentum genau das Gegenteil von dem behauptet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich frage mich, wie viele Christen heute beim Hören dieses Zitats nicht eher den Kopf zustimmen, nicken würden, als darin das Abgrundtiefe einer neuheidnischen Religion zu vermerken. Nicht? Und wir sind alle Kinder unserer Zeit, oder? Wir sind einfach geprägt von unserer Kultur. Und manchmal, wir sagen so Sätze und wiederholen so Dinge, die wir so hören und denken, ja, hört sich ziemlich cool an. Und merken vielleicht gar nicht, dass wir da überhaupt nicht christlich unterwegs sind mit unseren Gedanken. Finde dich selbst, nicht? Alles Potenzial steckt schon in dir. Du musst es nur entdecken. Glaub an dich und alles wird dir möglich sein. Werde die beste Version deiner selbst. Verwirkliche dich selbst und dein Potenzial. Ich zucke ein wenig zusammen, wenn ich solche Worte höre und besonders, wenn sie von einem Mund eines Christen entstammen. Und auch unsere im Zentrum so oft gebrachte Idee, nicht, wir wollen Menschen helfen, die beste Vision ihrer selbst zu werden, muss sehr gut in ihrem Gottesbezug verstanden werden, um nicht in selbsterlösende atheistische Spiritualität zu verfallen. Und es ist interessant, nicht, dass direkt nach dem letzten Satz des heutigen Evangeliums, wir haben heute das letzte Satz haben wir gehört, angefangen in Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür, Jesus seinen Jüngern das Folgende sagt. Ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Das heißt, für den Christen kommt Offenbarung sehr wohl von außen und nicht von innen. Sie ist eine Gabe, die Gabe schlechthin, die Agape in Person, der Heilige Geist, der uns zuteil wird. Wir werden beschenkt, um uns zu verschenken. Und genau das ist ja die tiefste Definition des Menschen. Er ist ein Beschenkter, er wird sich sogar, um einen anderen Menschen zu zitieren, der von den Nazis umgebracht worden ist, die Edith Stein, er wird sich sogar in jedem Augenblick selbst geschenkt, um dann selbst Gabe und Geschenk zu werden. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, nicht weil ich kann nur geben, was ich habe. Und dieses, du glaub an dich und du kannst alles erreichen und so, ist eine völlige grenzenlose Überforderung, wenn ich etwas, ein Ziel vor Augen habe, das ich rein menschlich nicht schaffen kann. Ich bin im Letzten, würde der Christ sagen, abhängig von diesem Gott. Aber es ist keine Abhängigkeit, die mich in die Sklaverei führt, in den Verneinung meiner Identität, sondern der mich voll in die inneren Freiheit bringt und zu etwas befähigt, das ich durch meine eigene Kraft niemals schaffen könnte. Nicht auch das, was wir immer wieder sagen und gerade auch, wenn wir hier uns versuchen, hier in dieser Gemeinde gegenseitig zu inspirieren und Dinge zu tun und für diese Stadt uns einzusetzen, all das wird eine grenzenlose Überforderung sein, wenn wir nur nach innen schauen und versuchen, durch eigene Kraft diese Dinge zu bewältigen. Und das ist der Punkt von Delp gewesen. Nicht? Er wollte darauf hinweisen, wie tief die Bekehrung aus einer neuheidnischen Selbstbezogenheit und Vergötzung des Ich für den Christ sein muss, wenn er österlich wahrhaft als mit Christus auferstandener Mensch leben will. Denn Gott wird nicht gefunden, indem man sich selbst sucht. Gott ist kein Mittel zum Zweck, auch nicht einmal zur Selbstfindung. Ziel des Menschen ist Gott. Punkt. Es geht um ihn, nicht um das Selbst. Selbstfindung ist Resultat, nicht Ziel. Und diese Bereitschaft zum Dienen, zur Hingabe, würde Delp sagen, ist eigentlich eine Eigenschaft, ja noch mehr, ein Gesetz allen Seins. Der Bereitschaft zum Dienst, zur Hingabe, ist eigentlich eine Eigenschaft, ja noch mehr, ein Gesetz allen Seins. Ich weiß nicht von euch, mal das Buch Palaeandra von C.S. Lewis gelesen habe. Seine Trilogie, ein Science Fiction. Palaeandra ist so eine Art Venus, also ein Planet, und dort gab es noch keinen Sündenfall. Und es gibt dort nur zwei Menschen, es leben nur zwei Menschen. Die haben grüne Haut, ein bisschen witzig, wie es beschrieben wird. Und es werden zwei Leute von der Erde, von dieser Erde hingeschickt. Und eines davon hat so ein bisschen die Teufelfigur, nicht, das ist so ein Wissenschaftler. Und dann gibt es einen anderen Typen, der, also sie kommen dann mit einer Rakete dahin. Und deren Aufgabe ist, der eine ist ein bisschen die zu beschützen oder halt der gute Engel zu sein, der andere ist ein bisschen der Teufel. Und es ist interessant, dieses typical C.S. Lewis, halt ein riesen Science-Fiction-Drama. Aber im Grunde geht es halt darum, man merkt halt, wenn der Teufel, die Dialoge sind genial, nicht? Und man merkt halt, wie der Teufel versucht, diese Frau zu versuchen, aber sie versteht ihn gar nicht, nicht? Weil er versucht, so subtile Formen des Egoismus in ihr zu erwecken. Aber sie lebt halt in ein anderes Universum. Sie begreift gar nicht, was er irgendwie ihr sagen will. Es ist ja, ziemlich, ziemlich genial, nicht? Und dort ist, der C.S. Lewis bringt es auch so schön zum Vorschein, genau dieser Gedanke, dass die ganze Welt eigentlich in ihren Ursinn von Gott eine innere Logik der Liebe und des Geschenkes hat. Und das ist auch irgendwie, irgendwie natürlich, oder? Weil ein Hund macht Wuff, und nicht Miau, weil er ein Hund ist. Und ein Bär macht, weil er ein Bär ist. Und singt nicht wie ein Vogel, weil er ein Bär ist. Und wenn Gott Gott ist und Gott die Liebe ist, dann wird man offensichtlich in das, was er geschaffen hat, diese innere Logik der Liebe auch irgendwie erkennen. Und jeder Mensch im Letzten auch irgendwie in sich erkennen. Weil wenn wir Abbilder Gottes sind, nicht, dann werden wir ganz tief in uns, auch wenn es verletzt ist und gebrochen ist, dieses Bild ein bisschen, und wir durch unseren Egoismus und so weiter oder halt durch Verletzungen, die wir empfangen haben, aber ganz tief merken wir, wir sind berufen zur Liebe, zur Hingabe, beschenkt zu werden und zu schenken. Ich habe im letzten Herbst, das war eine schöne Geschichte für mich, also eine persönliche Erfahrung. Ich war auf der Kinderalm, manche von euch kennen das, ist ein Ort, so ein Kloster südlich von Salzburg auf 1000 irgendwas Meter. Wahnsinnig schön. Und ich war im Herbst dort, im Oktober glaube ich, Anfang Oktober, Ende September. Und habe dort 7-8 Tage Exerzitien für mich gemacht und bin dann vormittags immer gewandert unter Milliarden von Heidelbeeren, die echt gut waren. Richtig gute Heidelbeeren. Nicht? Und Milliarden von denen. Und ich war da so alleine unterwegs, Natur, und so das Gefühl, als wären sie allein für mich. Natürlich waren sie nicht allein für mich. Aber und dann bin ich halt so gewandert und auf einmal schaue ich auf den Boden und da war eine Erdbeere. Eine wilde Erdbeere. Ganz klein, nicht? Wilde Erdbeeren sind nicht so groß. Aber sie war ganz klein und ich habe mir gedacht, like, what are you doing here? Also, was macht diese Erdbeere da? Ja, es ist nicht die Zeit für Erdbeeren. Als hätte sie jetzt 4 Monate gewartet, sodass der Pate George sie kommen kann und essen kann. Nicht? Also irgendwie, also dieses Bereitschaft, sich zu schenken, also, vielleicht sagt Pate George, das ist jetzt really stupid, was du jetzt gerade sagst. Aber für mich war es so ein schönes Bild, nicht beginnen, unsere Augen zu öffnen, merken wir, dass eigentlich alles, dass die tiefste Wirklichkeit diese Welt etwas mit Liebe zu tun hat, mit Hingabe, mit Schenken Liebe. Und das ist, was Johannes Paul II. Nannte, die Logik der Gabe. Und die sich zuerst mal eine Haltung der Bereitschaft ausdrückt. Und Delp weist darauf hin, dass diese innere Bereitschaft gar nicht so leicht ist, weil sogar bei der Zusammenkunft von Menschen in Gruppierungen, Gemeinschaften und so weiter nicht ein Größeres gesucht wird, nicht, der spricht von sein Umfeld, den Nazi-Umfeld von den 30er Jahren und wie die Kirche da aufgestellt war damals, nicht, weil sogar bei der Zusammenkunft von Menschen, Gruppierungen, Gemeinschaften und so weiter nicht ein Größeres gesucht wird, sondern die Gruppe als Mittel wieder gesehen wird, um die eigenen Interessen zu verwirklichen. Und genau dasselbe kann uns als Gemeinde passieren, als christliche Gemeinschaft. Es kann sogar in einer Ehe passieren. Ich komme zum Altar und sage meinem Ehepartner innerlich, mein Lebensprojekt ist es jetzt, dass du mich glücklich machst, dass du mich verwirklichst, dass durch dich ich meine Träume erfüllen kann, dass durch dich ich mich selbst verwirklichen kann. Like, really? Und genau das ist der Punkt, nicht von was der Delp hier einfach werfen möchte und sagen, genau das kann uns passieren als Gemeinschaft, nicht sagen, wir kommen zusammen, nicht um uns gemeinsam in den Dienst zu stellen, uns gegenseitig zu inspirieren, unser Leben hinzugeben. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sagt Jesus, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben für viele. Ich habe von einer christlichen Gemeinschaft mal gehört, vor einer Weile, dass sie ein Problem in der Gemeinschaft hatten mit dem Wort Dienst. Und ich sage, what? Wie kann das sein? Es ist das Urwort irgendwie von uns. Nicht Jesus, der sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und genau das kann uns passieren, nicht weil die Gemeinschaft mir hilft, meine eigenen Interessen zu verfolgen. Und die Agape ist genau das Gegenprogramm. Irgendwie sind wir gerade in die Lieder wieder abgerutscht. Vielleicht kann man nochmal versuchen, das PowerPoint zu sagen. Genau, super, danke. Die Agape ist genau das Gegenprogramm. Jesus versucht, die Emmaus-Jünger aus ihrer selbstbezogenen Traurigkeit herauszuholen. Er will sie aus der Flucht von der Angst um sich selbst zurückholen. Sie waren auf dem Weg nach Emmaus, weg von Jerusalem. Sie flüchten aus der Stadt. Und Jesus möchte sie zurückholen. Er will sie aus der Flucht von der Angst um sich selbst, nicht, sie könnten irgendwie sich selbst verlieren, sodass sie im heutigen Evangelium mutig wieder in Jerusalem aufzufinden sind. Und die Apostel treten mit erstaunlicher Freimut im Tempel auf, weil sie von einer Liebe belebt sind, die nicht sich selbst sucht. Und sie haben keine Angst, ihre Landsleute zu challengen und zu sagen und sie aus ihrer Komfortzone zu holen, in der sie sich verbunkert hatten, und sie zu bekehren aufzurufen. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und am nächsten Tag landen sie im Gefängnis. Ja, super. Aber die Zahl der Jünger stieg auf 5000. Nicht? Die in ihnen brennende, sich verschenkende und bereitschaftswillige Agape-Liebe bringt Frucht. Der rief damals seinen Geschwistern den Glauben entgegen. Folgenden Satz, deswegen stehe ich hier vorne und tu nicht da rumspazieren wie sonst. Weil ich dieses Zitat finde ich ziemlich genial finde und wollte euch kurz vorlesen. Damit steht und fällt, und er spricht jetzt von der sogenannten katholischen Aktion, nicht? Das war so ein Ding damals, so ein bisschen ein Gegenbewegen gegen die Nazis. Damit stellt und fällt die katholische Aktion, ob es ihr gelingt, diese bereitwilligen Menschen zu schaffen, die über alles persönliche Bedürfnisse und Anliegen hinaus in der Kirche zu Hause sind und den Interessen der Kirche sich hingeben und aus den großen, weiten Gedanken der Kirche ihr Leben formen. Denn das innerkirchliche Leben ist doch weithin wirklich der gleichen Erstarrung und Verkrampfung verfallen, die vorhin für das gesamte übrige Leben angedeutet wurde. Religion wurde so oft nur ein Anliegen persönlicher Bedürfnisse und Auffassungen. Wo sind die Christen, die in der Kirche am Altar Gottes, in den Bänken ihrer Gotteshäuser, an den Gnadenorten unserer Heiligen mehr suchen als Privatanliegen? Sie sind da, da und dort. Aber wo ist das breite, und ein bisschen altmodische Sprache, die er nutzt, wo ist das breite, so geartete Kirchenvolk? Wo sind die innerlich willigen Menschen der Kirche? Und dann genial, nicht? So oft ist doch die Kirche nur eine Rückhaltsversicherungsanstalt, da die uns nach Möglichkeit auch und auf jeden Fall am anderen Ufer, also im Himmel, Heil und Wohlfahrt garantieren soll. Und wenn die Menschen der Kirche einmal weiterdenken, wenn sie einmal zusammenströmen in großen, breiten Scharen, machen sie heute auch nicht mehr so richtig, wenn es scheint, dass überpersönliche Anliegen der Kirche sie ergriffen hätte, nicht? Freut sie jetzt, haben sie es gecheckt, wie oft ist das doch nur Ausdruck inneren Protests gegen irgendetwas, von dem die einzelnen Kirchenleute sich persönlich irgendwie gefährdet glauben. Über all diese kleinliche Enge muss nun die Bereitschaft erstehen, die die katholische Aktion in den Menschen erwecken will. Die überpersönliche Sinn dessen muss erfasst werden, was es heißt, zur Kirche zu gehören. Nicht die Institution, die Gebäude, sondern Mensch in der Gnade, Glied der Kirche, Kind des Vaters, Bruder des Christus. Diese Worte müssen all ihre Lebendigkeit in uns wach werden und wirken, denn so geschieht es ganz von selbst, dass unsere Bereitschaft und Willigkeit sichtbar wird auf den Straßen und Plätzen, im Getriebe und Lärm des lauten Lebens. Das Ziel ist gerade dies, dass auch das Leben der Straßen und Plätze wieder Leben aus dem Glauben wird. dass wieder das Knie gebeugt wird vor der Hoheit Gottes, nicht nur über der Erde, nicht nur unter der Erde, nicht nur in den verborgenen Stuben und in dämmerstillen Kirchen. Das laute Leben selbst soll eine große Anbetung, ein großes Loblied auf Gott, den Herrn, sein. Und dann sagt er, und dieses Sie bleibt aber Utopie ohne Menschen, innere Bereitschaft und Willigkeit. Agape ist Teilhabe an der Leidenschaft Gottes für den Menschen. Das ist, was sie ist. Das heißt, das Innerste, die innerste Seele einer kirchlichen Gemeinschaft ist die Teilhabe an der Leidenschaft Gottes für den Menschen, die Jesus ist. Es ist Teilhabe an seiner willigen Bereitschaft dem Vater gegenüber, gesandt zu sein, um zu suchen, was verloren ist. Diese Agape schließt mit ein eine Herzenshaltung des willigen Dienstes. Es ist sein Ruf an uns. Über den reichen Jüngling im Markus-Evangelium heißt es, nicht, vielleicht könnt ihr euch erinnern, nicht, der junge Mann, der irgendwie die Predigten von Jesus gehört hat, und irgendwas hat sich in seinem Herzen bewegt und er rennt zu Jesus, nicht, er braucht eine Antwort auf seine Frage, weil es lässt ihn nicht los, und fragt Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und Jesus sagt, du kennst die Gebote, halte die Gebote. Und dann sagt er, habe ich gemacht, nicht, check. Weiß ich, wer von euch, und von, also ich könnte das nicht sagen, nicht check, ihr habt die Gebote gehalten. Auf jeden Fall, er sagt, ihr habt die Gebote gehalten. Und dann sagt Jesus, okay, eines fehlte noch. Und davor heißt es im Evangelium, er schaute ihn mit Liebe an. Und weil er ihn liebte, sagte er folgenden Satz. Ich verkaufe alles, was du hast, und komm, folge mir nach. Nicht, weil ich dich jetzt hasse und gegen dich was habe und dich irgendwie zerschmettern will und irgendwie, dass du weniger irgendwie deine eigene Identität findest, desto weniger du bist. Nein, aus Liebe sagt er ihnen das. Er unternimmt, unternimmt er das Wagnis und legt die ganze Wucht seiner Bereitschaft, also seiner eigenen, Jesus, er legt die ganze Wucht seiner Bereitschaft auf diese jungen Schultern. Und siehe da, sagt er, da bricht dieser Mensch zusammen und schleicht sich traurig davon. Er kann sich nicht frei machen für Christus. Seine persönlichen Sorgen, der geschlossene Kreis der eigenen Interessen, der kleinen Gruppe, standen ihm höher. Und dann fragt Deb, wo stehst du? Und ein paar Jahre später brach der Zweite Weltkrieg aus. Ihr seid Zeugen dafür, sagt uns Jesus heute, nicht? Und der Jünger Jesu ist bewegt von derselben Agape zu den Menschen, die Jesus bewegt. Auch er will den Herrn inmitten der Gemeinschaft sichtbar machen, wie er heute zu uns kommt. Auch er will aus Liebe bereit sein, den Ängstlichen oder Abgekommenen zurück nach Jerusalem zu führen und aus allen Inseln der Einsamen, wie Delpes sagt, in die Gemeinschaft mit sich und den anderen zu integrieren. Auch er will aus Liebe bereit sein, die liebende und alle Wunden heilende Kraft des Auferstandenen gegenwärtig gesetzt zu sehen. Auch er will aus Liebe von ihr wegen umkehren lassen. Auch er will bereit sein, Frieden zu schenken, Herrlichkeit der Gotteskindschaft zu ermöglichen, Hoffnung zu stärken. Auch er will bereit sein, sich aus Liebe vom Vater senden zu lassen, zu dienen, sein Leben hinzugeben, die Hand an den Flug legen, zu legen, ohne zurückzuschauen. Ich würde gern mit euch einfach ein Schlussgebet irgendwie aussprechen. Könnt ihr euch gerne anschließen, wenn ihr wollt, innerlich. Herr Jesus, schenke mir, schenke uns diese Agape, diese sich schenkende Liebe. Du weißt, wie gebrochen und wie Unvollkommenheit so oft unsere Liebe ist. Du weißt, wie sehr wir deine Kraft, deine Liebe bedürfen, die in uns waltet. Eine Liebe, die mich bereit werden lässt, nicht nur in unsere Kirchenbänke hinzusetzen, sondern auch aus ihnen heraus aufzustehen, mich bereit zu erklären. Hier bin ich, sende mich, wo du willst. Lass deine Liebe mich so durchdringen, dass sie mich drängt zur Bereitschaft und zur Hingabe und zum Dienst. Hilf mir, aus aller Vereinsamung und Selbstbezogenheit auszuwandern. Schenke mir eine echte Gabe für die Menschen und schenke mir das Licht zu erkennen, welche Türen der Bereitschaft meines Lebens, unseres Lebens als Familie oder unseres Lebens als Gemeinde und Gemeinschaft aufzumachen sind, und schenke uns eine bereitwillige, mutige Liebe, diese Türen, diese Tür auch wirklich aufzumachen und zu durchschreiten. Amen.